Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir machen heute weiter im Römerbrief. Und wir sind im Kapitel 3 angelangt. Und ich lade uns ein, dass wir zusammen stehen. Es ist heute nur ein halber Vers, den wir uns näher anschauen wollen. Wenn wir in dieser Geschwindigkeit weitermachen, dann haben wir noch sehr lange etwas vom Römerbrief. Also, Römer 3, Vers 25a. Römer 3, 25. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Noch einmal. Ihn, damit ist Jesus gemeint, hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Amen. Nehmt gerne Platz. Es gibt kaum Berichte darüber, dass ein Vater sein Kind freiwillig zugunsten anderer sterben lässt. Dies mag in extremen Situationen wie Katastrophenfällen vorkommen, aber es ist nicht gewöhnlich. In solchen expliziten Nöten kann es sein, dass ein Vater sich entscheiden muss, welches seiner Kinder er rettet und welches er sterben lässt. Aber dies geschieht gewöhnlich dann immer aus einer großen Not heraus. Beim japanischen Tsunami-Unglück im Jahr 2011 gab es Berichte von Vätern, die versuchten, mehrere Menschen, seien es ihre Kinder oder andere Familienangehörige, zu retten, aber dabei ihr eigenes Kind nicht mehr rechtzeitig erreichen konnten. Das ist eher ein tragisches Scheitern als ein gezieltes Sterben lassen zugunsten anderer. Unser Bibeltext zeigt uns Gott, den Vater, der seinen Sohn freiwillig opfert, um dich zu bergen. Der Vater stand unter keiner Verpflichtung, unter keinem Zwang, dies zu tun, sondern er tat es aus freien Stücken und nur aus Liebe. Dieser Umstand ist fast zu groß, als dass wir ihn verstehen. Wir haben heute Morgen in den Liedern diesen Opfertod Jesu am Kreuz besungen. Und wir werden die gesamte Ewigkeit dieses Opfer Jesu nicht vergessen, und es wird immer wieder neu großartig für uns sein, dass Christus uns am Kreuz erlöst hat. Die liberale Theologie lehnt das stellvertretende Sühneopfer Jesu Christi ab. Denn die Vorstellung, dass Gott den Tod seines Sohnes braucht, um versöhnt zu sein, erscheint dieser Strömung als unvereinbar mit einem liebenden Vater. Auch in der christlichen Friedensethik glaubt man meist, es sei göttliche Gewalt anzunehmen, dass Gott der Vater seinen Sohn als Opfer benötigt, und man lehnt das Sühnopfer Jesu ab. Aber der stellvertretende Sühnetod Christi ist zentraler Bestandteil des Evangeliums und zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Heilige Schrift. Die Bibel sagt in 1. Johannes 2, Vers 2, und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Hebräer 10, Vers 10, aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Auch unser Predigttext heute Morgen lehrt uns, dass Gottes Sühneopfer Jesus Christus ist. Und wir sehen in unserem Text erstens, dass dieses Sühnopfer festgelegt ist. Noch einmal der Text. Ihn hat Gott bestimmt. Zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Die Luther 84 übersetzt es wie folgt: Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne. Es war also keine Verlegenheit, in die der Vater geriet, weil er keinen Ausweg wusste. Nein, in der Pfingstpredigt macht Petrus es deutlich und unmissverständlich klar. Diesen, sagt Petrus, also Jesus, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, den habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Warum tat Gott dies? Warum opfert der Vater seinen Sohn? Antrieb dieses Handelns ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 10. Es ist die Definition, können wir schon fast sagen, der Liebe. Denn darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Liebe war die Motivation. Nun, wir müssen vorsichtig sein und nicht meinen, es sei ein Ratschluss allein des Vaters gewesen, dem sich der Sohn am Ende widerwillig unterordnete. Nein, Jesus willigte nicht widerwillig ein, sondern er ließ sich bereitwillig vom Vater senden. Auch auf Erden beugte er sich dem ewigen Ratschluss und betete: Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und der Prophet Jesaja macht deutlich, dass dies ohne Zwang geschah. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Das Sühnopfer Jesus Christus ist also von Gott bestimmt, gesetzt, aus Liebe und in vollkommener Übereinstimmung der Dreieinigkeit. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist waren sich eins in dieser Sendung des Sohnes und in der Opferung des Unschuldigen für dich und für mich. Nun, über mehrere Seiten hinweg hat Paulus im Römerbrief bisher gezeigt, und wir erinnern uns an den Kontext, dass der Mensch ohne Gott durch und durch verdorben ist. Wir werden es hoffentlich nie vergessen, mit welchem Nachdruck der Apostel uns das hier immer wieder vor Augen gemalt hat. Der Mensch ohne Gott ist mit Schuld beladen und keines seiner Werke reicht aus, um mit Gott versöhnt zu sein. Kurz vor unserem heutigen Text in Vers 23 schreibt Paulus: Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Paulus erklärt uns hier im Kontext, dass es zwei Dinge sind, die uns von Gott trennen. Das eine ist unsere Sünde und das andere ist sein Zorn. Einerseits stehen wir unter der Macht der Sünde und können uns von ihr nicht befreien. Deswegen stehen wir andererseits unter Gottes Zorn und können uns von ihm und seinem Gericht nicht aus uns selbst heraus erlösen. Kapitel 1, Vers 18 schreibt Paulus: Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel herab über die Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Gottes Zorn gleicht aber nicht dem willkürlichen Zorn heidnischer Götter, aber dennoch ist es ein echter, ein wahrer Zorn. Denn Gott ist gerecht, er hasst die Sünde und er muss sie strafen. Um seine Gerechtigkeit nicht zu verlieren, muss deshalb unsere Sünde gesühnt werden. Sühnung bedeutet, die Strafe Gottes, sein Zorn muss abgewendet, muss gestillt werden. Sühnung bedeutet, unsere Schuld muss überdeckt werden. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, der Septuaginta, bedeutet das Sühnopfer, was hier Paulus in Vers 25 erwähnt, auch Sühnedeckel oder Gnadenstuhl. Er ist bestimmt zum Sühnedeckel. Ratter, 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 wir erinnern uns, ja? Predigtreihe, 2. Mose, Bundeslade, der Kasten mit Gold überzogen, in dem Kasten der Lade die 10 Gebote, die 2 Tafeln, auf dem Kasten der Deckel, der Sühnedeckel. 2 Cherubim aus Gold, gebeugt über dieser Lade, zeigen an, dass die Bundeslade im Allerheiligsten der Stiftshütte die Gegenwart Gottes repräsentiert und er schaut auf die Forderung der Gebote. Aber weil wir aufgrund unserer Sünde diese Gebote gebrochen haben, liegt Strafe auf den Übertretern, nämlich der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Was musste geschehen? Einmal im Jahr kam der Hohepriester und brachte ein Opfer, indem er symbolisch die Sünden des Volkes auf dieses Opfer legte. Es wurde geschlachtet. Es gab sein Leben als Sühnung für die Sünden des Volkes. Der Priester tauchte den Ysop in dieses vergossene Blut des zunächst fehlerlosen Lammes, was nun behaftet war mit der Schuld derer, die es als Sühnung annehmen. Und er ging einmal im Jahr in das Allerheiligste und was? Er besprengte den Sühnedeckel. Der Sühnedeckel war die Bewahrung des Volkes vor dem Zorn Gottes. Einmal im Jahr war diese Tat notwendig. Jahr für Jahr wurde dieses Ritual durchgeführt. Natürlich lehrt uns der Hebräerbrief, dass das Blut von Tieren keine Sünden nehmen kann, und doch brauchte es eine Opferung eines Lammes, das stellvertretend für die Sünder starb. Und jetzt kommt Paulus und sagt, ihn hat Gott hingestellt als Sühnedeckel, als Schutz vor dem Zorn Gottes. besprengt mit seinem eigenen Blut. Die ganze Bibel erzählt eigentlich nichts anderes als die Geschichte einer Suche, eines Wartens auf ein Opferlamm, das ein für allemal nicht nur symbolisch, sondern substanziell die Sünden des Volkes sühnt. Als Abraham als Glaubenstest seinen Sohn Isaak opfern sollte, da entwickelte sich eine Unterhaltung auf dem Berg dort oben hoch, Moria, übrigens der Ort, an dem Christus später gekreuzigt wurde. Und Abraham nahm seinen Sohn, weil Gott zu ihm sagte, opfere ihn. Und sie nahmen das Holz und Abraham bereitete die Feuerstätte vor und der Junge war angewiesen mitzukommen, um zu opfern. Aber irgendwann bemerkte er, da stimmt doch was nicht und er fragte seinen Vater, mein Vater, hier ist Feuer und hier ist Holz, aber wo ist das Lamm zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und das ist das Glaubensmotto aller Gläubigen durch das ganze Alte Testament. Das war die Erwartung. Das war die Sehnsucht. Gott wird ein Lamm besorgen. War es nicht schon bei Adam so? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Adam starb nicht physisch, als er aus dem Paradies geworfen wurde. Stattdessen nahm Gott ein Tier und schlachtete es und kleidete Adams Nacktheit mit dem Fell des geschlachteten Tieres. Adam lebte weiter aufgrund eines Opfers. Wie war es später mit den Israeliten in Ägypten? Sie strichen das Blut eines Passahlamms an die Pfosten ihrer Eingänge, damit der Würgeengel vorbeigeht. Aber die Frage oder die Situation war ihnen klar, es ist nur eine vorübergehende Lösung. Die Frage, die im Raum stand, ist, wo ist das Lamm, das uns nicht nur heute aus Ägypten befreit, sondern unsere Schuld für immer tilgt? Für immer. Auch David hätte die Frage stellen können, wo ist das Lamm, das meine Sünden trägt? Er sündigte schwer, Ehebruch und Mord waren seine Vergehen. Und als er Buße tat, betete er, entsündige mich mit Ysop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Ysop war die Pflanze, die von den Priestern benutzt wurde, um das Blut des Opfers zu sprengen. Als David also schrieb, reinige mich mit Ysop, bat er um Reinigung durch das Blut des Opfers. Aber auch hier steht die Frage im Raum, wann kommt das Lamm, dessen Blut mich wirklich von meinen Sünden reinigt? Gott wird für ein Lamm sorgen. Auch die Propheten, wie zum Beispiel Jesaja, warteten auf dieses Lamm, das seinen Mund nicht auftut, das zur Schlachtbank geführt wird, wie ein Schaf, das verstummt vor seinen Scherer und seinen Mund nicht auftut. Wo ist dieses Lamm? Gott wird für dieses Lamm sorgen. Als Johannes der Täufer Jesus Christus kommen sah, rief er dann aus, was? Siehe, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Jesus wurde also vom Vater dazu bestimmt, das Sühnopfer für deine Sünden zu sein. Während in heidnischen Religionen die Menschen durch Opfer versuchen, ihre Götter zu besänftigen, und das ist hier absolut alles entscheidende Unterschied. Während in heidnischen Religionen Menschen durch Opfer versuchen, ihre Götter zu besänftigen, befriedigt Gott seinen Zorn, seinen gerechten Zorn, durch den Tod seines eigenen Sohnes. Wer muss besänftigt werden? Das ist eine ganz entscheidende Frage. Es ist nicht der Teufel, der besänftigt werden muss. Wer muss besänftigt werden? Der gerechte und heilige Gott. Denn es heißt, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt. Was war die Besänftigung? Gott in der Person seines Sohnes. Wer sorgt für die Besänftigung? Gott selbst durch seinen Sohn. Der Theologe John Stott hat es in seinem Buch The Cross of Christ sinngemäß so ausgedrückt: Gott versöhnt Gott. Er sieht uns in unserer Rebellion, in unserer Schuld, in unseren Übertretungen. Er sieht unsere Verlorenheit und liebt uns so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Christus ist bestimmt als Opferlamm für deine Sünden. Deswegen glaube an Christus. So wird dir deine Schuld vergeben. Das Sühnopfer ist also erstens von Gott festgelegt. Es ist Gottes Lamm, nicht unser. Zweitens wird es, wie der Text sagt, wirksam durch den Glauben an sein Blut. Lesen wir nochmal, Vers 25. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Das ist die entscheidende Frage. Wie bekommt dieses Sühnopfer Jesu am Kreuz von Golgatha eine Kraft für mein Leben? Wie transferiert sich das, was damals am Kreuz geschah, zu mir heute am 18. Mai 2025? Es ist der Glaube, wie der Text es sagt. Es heißt hier, dass seine Wirksamkeit oder das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Nun, es gibt Menschen, wie R.C. Sproul sagt, die dem, was durch die Adern Jesu floss, fast einen mystischen Charakter zuschreiben. Es wurde einmal von einem Oder Sproul wurde einmal von einem aufrichtigen Mann gefragt: Wenn Jesus seinen Finger an einem Nagel aufgerissen hätte, wäre dann das Blut, was er dort vergossen hätte, für die Sühnung ausreichend gewesen? Antwort des Theologen: Nein. In dem Blut allein ist keine Mystik. Sproul antwortete: Nein, Jesus musste nicht nur bluten, er musste sterben. Denn die Strafe, die Gott für die Sünde verhängt, ist der Tod. Wenn die Bibel also sagt, durch den Glauben an sein Blut, bedeutet das wörtlich durch den Glauben an seinen Tod. Verstehen wir das?
Wir brauchen nicht auf eine Figur warten, die Blut weint und meinen, das sei besonders heilig. Christi Blut ist vergossen zur Vergebung unserer Sünden und das heißt, er starb für dich am Kreuz von Golgatha. Mit anderen Worten, das Sühnopfer Jesu wird für dich wirksam, wenn du Jesu Sterben, sein vergossenes Blut in seinem Sterben für dich im Glauben annimmst. Für dein Sündenproblem liegt die Hoffnung allein im Glauben an das Lamm Gottes, Jesus Christus. Das bedeutet, wir müssen eingestehen, dass alle Opfer, die wir bringen, nicht ausreichen, um unsere Schuld zu sühnen. Wir müssen uns auf das Opfer eines anderen verlassen. Das ist das große Thema des Römerbriefes. Unsere Werke bringen es nicht. Es braucht das vergossene Blut, den Tod Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Deswegen singen wir, sein Blut bedeckt meine Schuld. Sein Blut macht hellmich und rein. 1. Johannes 1, 7, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Nun, dieser Sühnetod, ihr Lieben, und damit einhergehend das vergossene Blut Jesu Christi ist zentral in allem, was unsere Errettung betrifft. Das macht Paulus im gesamten Kontext hier deutlich. Er bettet jetzt diese Sühnung, von der wir in Vers 25a gelesen haben, er bettet sie in unsere Rechtfertigung und in unsere Erlösung mit ein. Was meine ich damit? Schau noch mal in die Bibel. Kapitel 3. Die Sühnung wird eingebettet in die Erlösung und in die Rechtfertigung. Kapitel 3, Vers 23 bis 25. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Sodass sie ohne Verdienst, was? Gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und dann unser Vers, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Das bedeutet, weder unsere Rechtfertigung noch unsere Erlösung noch die Sühnung unserer Sünden kann losgelöst vom vergossenen Blut Jesu am Kreuz von Golgatha erfolgen. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Wenn wir in einer Debatte uns befinden, auch theologischer Natur, ist vielleicht ein bisschen technisch jetzt gerade, wir kommen nachher auch zur Anwendung, was heißt das für dich? Aber es ist wichtig, dass wir daran fest sind. In einer Zeit, in der das Sühneopfer Jesu Christi abgelehnt wird, müssen wir deutlich sagen, wenn wir den Sühnetod Jesu verleugnen, dann ist auch keine Rechtfertigung und auch keine Erlösung da. Wir haben in den letzten Wochen gelernt, dass die Rechtfertigung ein Begriff aus der Juristerei ist. Wir stehen als Angeklagte vor Gott. Er hält uns vor unsere Übertretungen und Sünden in detaillierter und klarster Art und Weise. Wir stehen als Angeklagte vor ihm und können die von ihm erforderliche Gerechtigkeit nicht aufweisen. Unsere Gerechtigkeit, die wir ins Spiel bringen, ist keine Gerechtigkeit, höchstens eine Selbstgerechtigkeit, aber die reicht nicht aus. Wir brauchen die Gerechtigkeit eines anderen, der vollkommen unschuldig ist und alle Gebote Gottes vollumfänglich erfüllt hat. Wer ist das? Es ist Jesus, das Lamm Gottes. Durch den Glauben an seinen Tod am Kreuz und damit an sein vergossenes Blut rechnet er uns seine Gerechtigkeit zu. Wir werden nicht gerechtfertigt ohne das vergossene Blut Jesu Christi am Kreuz. Der Römerbrief macht es später deutlich, Kapitel 5, Vers 9. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Nimmst du den Sühnetod Jesu weg, streichst du die Rechtfertigung aus der Bibel. Das tun wir nicht, weil die Bibel es nicht tut. Amen. Jesus Christus hat sein Blut am Kreuz stellvertretend für dich vergossen, damit du vor Gott in Christus nicht mehr als der schuldige zu bestrafende Sünder stehst, sondern die Strafe liegt auf ihm. Und das nur durch sein vergossenes Blut. Aber nicht nur unsere Rechtfertigung ist untrennbar mit dem vergossenen Blut und dem Sühneopfer Jesu Christi verbunden. Wir sehen den Kontext. Auch unsere Erlösung. Vers 24. Durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Hier haben wir jetzt nicht das Bild aus der Justiz, sondern hier haben wir das Bild vom Sklavenmarkt. Du liegst in Ketten deiner Sünde. Auf diesem elenden Markt, wo ein Stand nach dem anderen ist. Und jeder von uns gekettet, am Boden liegend, ohne Hoffnung, dem Tod geweiht. Wir können uns nicht freikaufen. Wir haben keine Mittel und Wege, in die Freiheit zu gelangen. Wir sind bankrott. Gott aber ist sehr reich, um uns loszukaufen. Er bezahlt stellvertretend den Preis für uns. Was ist die Währung, die er vorlegt? Sein Blut. Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Apostelgeschichte 20, 28. So habt nun Acht, sagt Paulus den Ältesten des Ephesus, und habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er was durch sein eigenes Blut erworben hat. 1. Petrus 1, 18. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid. Aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Die Rechtfertigung hängt an dem vergossenen Blut der Sühnung Christi am Kreuz. Deine Erlösung hängt am vergossenen Blut Jesu Christi am Kreuz. Und natürlich deine Sühnung, von der wir sprechen, ist nur durch Jesus Christus, sein vergossenes Blut am Kreuz für dich möglich. Gottes gerechter Zorn über die Sünde führt dazu, dass jede Seele sterben muss. Aber um dem Gericht Gottes zu entkommen, muss unsere Schuld gesühnt werden. Sie muss auf einen Stellvertreter gelegt werden, der sein unschuldiges Blut für uns vergießt. Und das tat Jesus, deswegen unser Vers. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Damals mussten die Hohepriester einmal im Jahr in das Allerheiligste, um Sühnung für das Volk zu erwirken. Es brauchte immer und immer und immer wieder ein makelloses Tier, um mit diesem Blut den Sühndeckel der Bundeslade zu besprengen. Aber diese Symbolik, die die Israeliten im Glauben annahmen, fand ihre Erfüllung in Jesus Christus, den Gott als Sühnopfer vor den Augen aller Welt hingestellt hat. Hebräer 9, macht es so deutlich, Vers 11 bis 14. Als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Wir lernen aus diesem Vers, dass weder unsere Rechtfertigung noch unsere Erlösung noch unsere Versöhnung mit Gott möglich wäre, es sei denn, Jesus Christus als das fehlerlose Lamm Gottes hat sein Blut vergossen. Wir sind gerechtfertigt durch sein Blut, wir sind erlöst durch sein Blut, wir sind versöhnt durch sein Blut und sein Blut steht für seinen Tod am Kreuz. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Was bleibt dir zu glauben? Zu vertrauen, dass Jesus Christus auch deine Schuld mit ans Kreuz genommen hat. Bring sie ihm und du wirst Vergebung erfahren. Deine Sünden werden von ihm gesühnt. Zum Schluss drittens. Der Segen des Sühnetodes Jesu. Nun, welche Auswirkungen hat das alles auf das Leben der Kinder Gottes? Einige Auswirkungen. Es gibt dir eine tiefe Sicherheit. Denn wenn Gott der Vater sich selbst ein Opfer bereitet, dann spricht er dir Trost zu und Vergebung, unabhängig von deiner Leistung und von deiner Frömmigkeit. Das macht den absoluten Unterschied aus. Denn die heilsame Botschaft des Evangeliums lautet: Jesus hat es für dich getan, was du selbst nie hättest tun können. Kürzlich hörte ich wieder einmal von einem Glaubensbruder, der im Alter jetzt durch große gesundheitliche und familiäre Nöte geht. Er ist ein Kind Gottes, solange ich ihn kenne. Aber jetzt, wo die Not so groß ist, stellt er die Frage: Ist das die Strafe Gottes vielleicht für meine Verfehlungen? Denn wenn wir unser Leben anschauen, liegt ja nahe, die Frage zu stellen. Schau dich an, schau dich ehrlich an. Blick auf dein Leben zurück, wenn du schon zurückblicken kannst und noch nicht zu jung bist. Auch wenn du jung bist, schau dir die Tage an, die du schon gelebt hast. Wer von uns kann sich hinstellen und sagen, was ich gebracht habe, reicht schon aus? Niemand von uns. Viele Christen tragen Schuldgefühle. Ich spreche von lebendigen Gotteskindern. Sie tragen Schuldgefühle und Selbstvorwürfe mit sich herum. Sie sind gequält von der Ungewissheit, ob die eine oder andere Lebenssituation, in der sie sich jetzt befinden, vielleicht doch Strafe Gottes sei, mit der sie die Schulden, die bei Gott angehäuft wurden, abbezahlen müssen. Das Sühneopfer Jesu spricht dir zu: Gott selbst hat sich um deine Schuld gekümmert. Keine Sünde ist zu groß und keine Vergangenheit ist zu dunkel. Denn das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Hör mal, deine Vergebung wird nicht erarbeitet, sondern deine Vergebung wird empfangen. Das Sühneopfer Jesu entlastet uns von dem Gefühl, wir müssten würdig genug sein, um von Gott angenommen zu werden. Das Sühneopfer Jesu nimmt jeden frommen Leistungsdruck weg. Der Sühnetod Jesu schenkt uns Gewissheit. Reicht mein Glaube? Bin ich genug? Das Sühneopfer sagt, Christus ist genug. Du bist nicht gerettet, weil du stark glaubst, sondern weil Christus stark ist. Dies trägt durch Glaubenszweifel und auch durch Todesangst. Jesus hat bezahlt. Und das gilt. Und der Sühnetod Jesu schenkt uns aber auch eine neue Ausrichtung. Durch sein Blut werden wir nicht nur frei gesprochen, sondern auch neu geschaffen. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Durch den Kreuzestod Jesu ändert sich auch deine Richtung des Herzens. Denn es heißt, ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib. Der Sühnetod Jesu gibt dir nicht nur Gewissheit in Zeiten des Zweifels und der Anfechtung, sondern der Sühnetod Jesu wird auch zur Motivation für deine Heiligung. Denn du bist teuer erkauft. Und aufgrund der Gnade Gottes, die wirksam ist in deinem Leben, sagst du, Herr, nun will ich dir folgen. Weil wir durch Jesu Kreuz erlöst, gerecht gesprochen und versöhnt wurden, deswegen streben wir nach einem heiligen Leben. Wir streben nicht nach einem heiligen Leben, um den Zorn Gottes zu besänftigen. Und wenn wir versagen, dann kommt der Zorn wieder hoch. Nein, das allein hat das Lamm Gottes getan. Aber weil es kam und dir Vergebung deiner Schuld zusprach und dich losgekauft hat, und erlöst hat, deswegen werden wir unsere Leiber als ein Heiligtum Gottes darbringen. Verstehen wir den Unterschied? Es ist keine Moralkeule, die Gott dir über den Kopf brät, sondern es ist gnadenmotiviert. Deine Heiligung, dein Leben, in der Christusähnlichkeit, dein Kampf mit der Sünde, kann nur erfolgen durch den Sühnetod Jesu Christi, der dir sagt, ich habe dich mit meinem teuren Blut erkauft und mache dir eine neue Schöpfung in dir. Und nun folgst du ihm mit Freuden und mit dem Blick auf den Erlöser am Kreuz. Das Kreuz, sein Blut, ist die Triebkraft unserer Heiligung. Wenn Jesus also dein Sühnopfer ist, dann hat das Auswirkungen. Du kommst mit deinen Sünden zu ihm. Du vertraust, dass das, was er getan hat, reicht. Du tust Buße und lässt dich immer wieder neu ausrichten. Und du führst in der Kraft des Heiligen Geistes und mit dem Blick auf den Gekreuzigten ein Leben zu seiner Ehre. Und wisst ihr was? Dazu möge Gott uns helfen. Ja? Dir und auch mir. Und alles Volk sagt Amen. Amen.